Das ist super. Eine so tolle Versammlung. Mit euch allen schon beim Essen mich gefreut. Aus allen Ecken bis aus Bremen. Willkommen. Toll. Großartig. Ich freue mich auch, dass ihr so ein tolles Programm habt. Im Vorgespräch war das schon eine kleine Unterhaltung mit dem Rudolf Thom. Weil das ja bei mir ein Problem ist. Ich habe ganz früh, wie ich zum Glauben kam, die Stelle von Epheser 1, Vers 13 so geliebt, dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit. Ich wäre so gern ein Lob Gottes und habe in meinem Leben erschütternd gemerkt, dass ich für Gott oft ein Stinkstiefel bin. Denn da geht in meinem Leben alles drunter und drüber und da gab es einen Streit und Zoff im Geschwisterkreis und ihr kennt das ja, wie in unserem Leben das Böse wahnsinnig hochkochen kann. Man kann eine flotte Bekehrung hinlegen und eine Entscheidung für Jesus treffen, aber der Teufel lässt uns anschließend keine Ruhe. Und manche, die werden ganz verrückt und sagen, was ist jetzt eigentlich kaputt? Ich habe mich doch entschieden für Jesus, jetzt tobt der Teufel mehr als vorher. Und er reißt mich dauernd in böse Dinge hinein. Das ist doch schlimm. Wie lebe ich zur Ehre Gottes? Heute ist ja bei vielen christlichen Gruppen so, dass man dann große Lobpreislieder singt, aber da habe ich also gar nichts dafür übrig, wenn man das mit dem Mundgeklapper macht. Da heißt es ja mal beim Amos, tu von mir das Geplärr deiner Lieder. Wenn das nicht mit deinem Lebenswandel geschieht, mit der ganzen Hingabe deines Lebens, dann liegt ja das Problem. Und zwar bei jedem Christen. Da finde ich toll, dass ihr dieses Thema habt. Wie mache ich das, dass in meinem Leben das wirklich so wird? Dass wir einen reinen Kopf haben, Sünde rauswerfen können, dass uns im Leben das Böse gebrochen wird, dass wir nicht vom Teufel versucht werden. Das ist nicht Großalarm mit der Hölle. Kaum gehst du den Weg mit Jesus, dann probiert der Teufel alles, um dich rumzuschmeißen. Und was macht man da? Das ist ein Problem, das in der Bibel ausführlich behandelt wird. Bei uns in der Gemeinde hatten wir einen Jugendleiter, der ist auf die glorreiche Idee gekommen, dass man Statuten machen muss. Der hat ganz große Paragraphen gemacht. Es war auch ein Verwaltungsbeamter, so ein Bürgermeistersetzling heißt man, mittlerer Verwaltungsdienst. Und der hat gesagt, da muss man einfach Verordnungen schreiben, was ein Christ tut und was er nicht tut. Ich habe verzweifelt dagegen gekämpft und gesagt, wenn man das so leicht mit Paragraphen regeln könnte, das ist eben so schwierig, das wieder ins Leben umzusetzen. Habt ihr aufgeweint, wenn ihr wieder eingebrochen seid? Da sagt, darf ich wiederkommen mit der alten Schuld, Herr? Und jetzt bin ich doch wieder in der großen Not drin. Wie kann ich denn das machen, dass in meinem Leben das anders wird? Und der Apostel Paulus hat mit Gemeinden an dieser Stelle ausführlich gerungen. Die waren in der nordwestlichen Türkei. Fußballkenner unter euch, die kennen vielleicht Galatasaray Istanbul. Ne? Europapokalmannschaft. Galatasaray, das sind Galater. Das sind keltische Stämme gewesen in der Türkei. Die haben eine ganz glorreiche Idee gehabt, gesagt, man muss bloß, nachdem man sich für Jesus entschieden hat, die Ordnungen des alten mosaischen Bundes aus dem Alten Testament wieder einführen. Ist auch gut, wenn man die Hände wäscht, aber dass man es altkultische Ordnung macht mit dem Händewaschen, fängt ja weiter, für die jungen Männer mit dem Beschneiden geht es weiter und mit, muss man auf der Sabbat zurückgehen. Und gibt es ja ganz viele Ordnungen im alten Bund. Und wenn wir das alles einhalten, dann wird es mit dem christlichen Leben besser. Also, zu was hat uns Gott denn die Gebote gegeben im Alten Testament? Ist doch oft die Frage, warum haben die mir einfach abgeschafft? Die ganzen kultischen Vorschriften mit der Reinheit und was alles da war und ja, 3. Mose, 4. Mose, kann man alles wieder einführen. Vielleicht war vielleicht ein paar schon mal in Israel und sind tief beeindruckt, mit welchem Eifer Juden ihren Glauben leben. Die waschen sich in der Mikwe, Tauchbad und dann schon, ich weiß immer, die Touris, die sind dann so begeistert, wie die mit mit allem Wippen da am Beten, dann der Klagemauer, hat meine Frau zu mir gesagt, dann der Klagemauer, so beten wir nicht. Dann sage ich, doch, hoffentlich besser. Wir dürfen doch wie ein Kind mit dem Vater reden. Aber die haben gesagt, es ist doch sicher gut, wenn diese ganzen Ordnungen des alten Bundes wieder eingeführt werden. Das steht im Galaterbrief. Ihr habt die Bibel dabei. Nee, schlagt mal auf. Und der Paulus ist mit Feuer hineingefahren und hat gesagt, stopp, 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 jetzt ist alles verkehrt. Ich sage das deshalb, weil jeder junge Christ, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, eine Phase hat, wo er der Gesetzlichkeit verhält. Nennen wir der Christen Gesetzlichkeit. Dass man ganz arg, jetzt muss ich das und jenes alles tun, ganz genau, bis in die äußersten Details. Und er meint, mit ganz klaren Ordnungen, gesetzlichen Ordnungen, kriege ich das alles unter Kontrolle. Einer hat mal das genannt, das sei die Kinderkrankheit für jung entschiedene Christen. Kinderkrankheit. Also wie man, was machen wir da, rote Kinderkrankheit, da kommt das, wisst ihr, Keuchhusten, was gibt es denn da so? Dass man die Antistoffe überhaupt entwickelt. Jeder Christ muss durch, weil die Gesetzlichkeit ist eine große Gefahr, dass man sagt, ich muss mit einer großen Ordnung und mit einer Befolgung von vielen Geboten das bekämpfen. Fangen wir mal mit Vers 3 an im ersten Kapitel. Liest einer, hat einer vielleicht auch eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle oder was habt ihr, Elberfelder oder Luther oder was habt ihr? Luther. Gut, dann lesen wir einer die ersten Verse. Von 3 bis 5, langsam. Ja, lies mal.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen argen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Jetzt macht ein anderer mal weiter von 6 bis 9. Frau mal, das wäre interessant, bitte. Falls jemand unter euch lesen kann, bitteschön. Ja? Ja, bitteschön.
Mich wundert, dass ihr euch so weit abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Neun auch noch. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht.
An Heftigkeit ist das nicht zu überbieten. Heftigkeit. Der Paulus sagt, also hier geht es um alles oder nichts. Und er fährt gleich rein und sagt, stopp, ihr seid auf einem ganz üblen Weg. Die kamen sich ganz fromm vor. Er hat gesagt, wir machen das Allerbeste, wir machen alles ganz genau und wollen doch Jesus dienen und wollen das Böse bekämpfen. Und da sagt der Paulus, er sagt ja ein paar Mal Gnade. Du kannst die Sünde in deinem Leben nur bezwingen, nicht mit deiner Willenskraft, sondern nur durch die Gnade von Jesus, der dich freispricht, der für deine Sünde ins Kreuz gegangen ist. Und du musst immer wieder, wenn du eingebrochen bist, dich daran halten. Jesus ist für mich gestorben. Ich habe gerade durchgeguckt wegen der Lieder. Es hat mir in meinem Leben als junger Kerl schon ganz viel geholfen, das Lied, das uns die Dora Rappert dann gegeben hat. Wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Ich habe so oft in meinem Leben gekämpft. Ich wollte doch lieb sein zu meiner Mutter. Da war wieder Streit, da habe ich sie wieder angeschrien. Als junger Kerl. Ich war nicht so sanftmütig wie ihr. Und so, gell? Wenn man so denkt in seinem Leben, was da kommt, und wenn du sagst, ich möchte die bösen, sündigen Bilder aus meinem Kopf rausverbannen, dann kommen sie erst recht. Das ist das Furchtbare. Je mehr du dich mühst, umso mehr. Wie lange habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz? Doch als ich mich ihm, Jesus, überlassen habe, da strömte sein Friede in mein Herz. Die Gnade von Jesus ist das Einzige, was die Macht der Sünde besiegen kann. Und die Freude, er hat bezahlt und er hat die Sünde überwunden. Ja, wirklich, reicht es? Genau. Da sagt der Paulus im Vers 4, er hat sein Leben für unsere Sünden dahingegeben, sein Leben, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes des Vaters. Das Furchtbare ist, wir leben alle, auch unser Christenleben, in einer gegenwärtigen, argen Welt. Die Welt ist nicht bloß ein bisschen böse, sondern ist unheimlich vom Teufel besetzt. Und da kann man sich nicht irgendwo fliehen in zurückgezogenen Platz, sondern weil diese gegenwärtige Welt in deinem eigenen Herzen tobt, auch nach der Bekehrung. Das ist das Schreckliche, auch im Christenleben. Und da sind wir alle bis zum Tod von dieser gegenwärtigen argen Welt bedroht. Das ist so furchtbar. Jetzt steht aber da vom Erretten. Erretten kannst du dich nicht, sondern Jesus errettet dich aus der gegenwärtigen argen Welt. Und wenn du die Versuchungen spürst, wenn du spürst, in meinem Leben sind die Kräfte da, die so Kräfte, die mich hinunterziehen, gibt es bloß einen Ausweg. Zu Jesus blicken und sagen, Jesus, du bist der Sieger. Danke. Du bist stärker als alles, was mich hinunterzieht. Und du hast mich errettet. Errettung heißt rausgeholt. Du hast mich rausgeholt aus dieser gegenwärtigen, bösen, argen Welt. Und jetzt sagt der Paulus in weiterem Vers 6, schön, ihr habt euch abwenden lassen zu einem anderen Evangelium. Es gibt nämlich gar kein anderes. Zu einem anderen Evangelium, was es überhaupt nicht gibt. Also nicht am Tisch sind wir gesessen und Rudolf hat mir kurz Samuel Keller erwähnt, er sagt, oh, die Geschichte brauche ich heute. Die brauchen wir jetzt heute Abend gleich, Samuel Keller. Der war in der Krim Pfarrer für deutsche Siedlergemeinden. Ich meine, 16 Gemeinden hat er betreut. Und die deutschen Siedler, das war also am Ende des 19. Jahrhunderts, sind massenweise von Petersburg aus wurde dort eingesetzt. Die Kirchen waren alle proppelvoll. Und die sind mit ihren Gespanne vorgefahren, der ganze Platz um die Kirche herum war vollgestanden mit der Gespanne und also jeder Platz besetzt, aber im Hintergrund in den Gemeinden wurde gesoffen und gehurt, was das Zeug hielt. Das war bis äußerlich. Und der Samuel Keller hat mit einer Begeisterung ist auf die Kanzel gegangen und hat es bekämpft, wie furchtbar Alkoholsucht ist, wie furchtbar unmoralischen Ehebruch. Und da hat er einen Kirchendiener gehabt, so einen Mesener Küster, der jedes Mal, wenn er dann kam, schweißtriefend in die Sakristei, sein Talar ausgezogen hat, hat er gesagt, das war heute wieder nichts. Ich habe doch so klar das Böse gegeißelt. In der Gemeinde muss doch jetzt eine Erweckung kommen. Es ging, weiß nicht, ein Jahr oder zwei Jahre. Er hat mit Feuereifer, junger Mensch, wie das war. Und dann ist er selber sehr krank geworden. Und in dieser Krankheit war er sehr verzweifelt und hat ganz neu Jesus erlebt, die Gnade von Jesus. Dass er als ein verlorener, schwacher Mensch einfach zu Jesus flüchten kann, wie der verlorene Sohn heimkommt. Und wie er dann wieder auf Kanzel ging, hat er darüber erzählt, was die Gnade von Jesus ist. Der uns nimmt, obwohl wir verlorene, sündige Leute sind. Und der uns lieb hat. Und der Kirchendiener hat gesagt, das war's heute. Das war's. Und da gab es massenweise Bekehrungen. Weil nichts so die Menschen zieht wie die Gnade. Das Schimpfen hat überhaupt keinen Wert. Das wirst du überhaupt mal merken, wenn du eigene Kinder hast. Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, jetzt habe ich es doch 100.000 Mal gesagt, kannst du ja nur Millionen Mal sagen, ich tue es trotzdem nicht. Weil das alles keinen Wert hat mit der Mahnung. Aber was zieht? Die Liebe von Jesus Das hat ja Jesus selber in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn uns erzählt. Die Geschichte so gewaltig. Und wenn wir heute das Thema haben, Gott ehren, dann meine wir, wir müssen Gott vorbildliches Leben, es gibt gar keinen von uns, der vorbildlich lebt. Keinen Tag lebst du, keine Stunde ohne Sünde in deinem Leben, auch als Christ. Du bist ganz viel schuldig. Du kannst mit deinem Leben Gott gar nicht ehren. Ja, sicher, wir wollen nicht böse Sachen tun, aber trotzdem, wie unser Herz von Gott weg ist. Ist ja immer, ich weiß nicht, habt ihr noch Katechismus gelernt? Ihr wisst, was Katechismus ist. Glauben Sie, ist ganz wichtig, dass man übrigens, merkt euch das Bibelworte auswendig lernen und gewisse Formulierungen des Glaubens. Und da gibt es den Heidelberger Katechismus. Ihr habt den lutherischen Katechismus, der ist natürlich bodengut. Mit allen Erklärungen finde ich heute noch das Allerbeste zu den Geboten, zu den Glaubensartikeln vom Heiligen Geist. Alles so bei Luther einmalig gut. Da habt ihr alles drin für heute. Aber der Heidelberger Katechismus, der hat noch ein paar andere Themen behandelt. Und da steht drin, wir sind von Natur aus geneigt, Gott zu hassen. Das glaubt ein Christ gar nicht. Aber wenn er mal nachdenkt, der Katechismus hat die Wahrheit gepackt. Wir sind von Natur geneigt, Gott zu hassen. Dass du vielleicht gar keine Lust hast, das Wort Gottes zu lesen, aber als Christ. Und dann möchte ich gar nicht fragen, was, zu was du Lust hast. Der wird einen roten Kopf kriegen. Aber zu schmutzige Dinge. Das liegt in unserem Herzen drin. Das ist ganz arg schlimm in unserer Natur. Wir sind von Natur aus als Menschen in dieser Welt geboren, geneigt, Gott zu hassen. Und jetzt ist immer die Frage, muss ich nicht mit Zwängen anfangen, mit meiner Willenskraft es zu kasteien? Es gibt ja alle Religionen, gell, dass da Übungen gibt und da machen wir Meditation. Und nein. Behalte es für dein ganzes Leben. Die Gnade von Jesus ist das Allergrößte. Weil Jesus dich rausholt aus der Dunkelheit und du wirst auf einmal sehen. Das ist so kräftig, dass er dich rausholt aus allen Versuchungen, sodass sie keine Gewalt mehr über dich haben. Es gibt kein anderes Evangelium, außer dass ein paar das Evangelium auf den Kopf stellen. Das kennt man dann so, dass die sagen, ja, man muss ja selber was dazu tun. Ja, was denn? Ja, natürlich, dass ich das Rettungsseil ergreife. Das ist aber das Einzige, was ich tun kann. Sondern das Wunderbare ist, dass ich dieses dauernd neu erleben darf, auch in meinem Glauben als Christ, dass Jesus mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Toden, von der Gewalt des Todes. Das war Luthers Auslegung. Das ist so groß, dass ich ein ganzes Leben lang immer dies in der Mitte brauche. Das ist übrigens auch, wenn wir Gottesdienst haben, das Allergrößte. Und dann haben wir das Hauptheilmittel und das größte, wunderbarste Medikament, das uns befreien kann aus der Macht der Sünde. Steht im ganzen Neuen Testament da, wenn Jesus mit so einem verlogenen Menschen kam, so einem, der dunkle, schwarze Geschäfte hat und auf kriminelle Weise sein Geld gemacht hat, hat ihm Jesus keine Vorträge gehalten. Er hat die Vergebung zugesprochen. Der Pharisäer im Tempel, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das Allergrößte, wenn du das vor Jesus tun kannst, jeden Tag neu. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Gnade genügt. O Gnade Gottes wunderbar. Das ist vielleicht doch das meistgesungenste Lied von John Newton. Diese Gnade, die mein Leben trägt und mir hat. Und es gibt kein anderes Evangelium als dieses eine Evangelium. Obwohl wir jetzt nochmal das sagen, ganz viele Christen meinen, wenn man äußere Übungen hat, würde es was nützen. Fleischliche Übungen sind nicht nütze. Sondern was nütze ist, ist der Blick, der konzentrierte Blick auf Jesus dein Leben lang. Schau auf ihn. Ach, das hat der Jesus so schön erzählt in der Geschichte aus dem Alten Testament. Kennt ihr doch. Als in der Wüste das Volk Israel gemurrt hat und dann hat Gott plötzlich Schlangen geschickt. Schlangen. War furchtbar. Schlangen sind ja eh schon große Tiere. In der Wilhelma, beim Zoo gehe ich immer schnell vorbei, da lockt mich nie. Und die kamen von da, lauter Giftschlangen. Und die Leute haben gekämpft wie die Verrückten. Da war einer hinter, pass auf, der kriegt sich hinter der Rücken hoch und so reiße runter. Und der Mose hat den Auftrag gehabt, eine eherne Schlange aufzurichten. Und er hat gesagt, blickt auf diese Schlange. Blickt auf diese eherne Schlange. Wenn er dorthin blickt, gehen die Giftschlangen von euch weg? Dann haben die Leute gesagt, wir gucken gleich. Zuerst müssen wir die Schlange weglassen. Nein, du musst zuerst blicken und dann gehen die Schlangen weg. Und das hat Jesus im Gespräch mit Nikodemus gesagt, das sei genauso bei ihm. Wer auf Jesus blickt, erlebt, dass die feindlichen Versuchungen, die teuflischen Versuchungen keine Macht mehr im Leben haben. Und du kannst Jesus nur ehren in deinem Leben, wenn du auf Jesus blickst. Ich habe das in meiner Gemeinde immer wieder erlebt, wenn man da etwa das Furchtbare, das ist heute leider immer mehr Mode, dass junge Ehepaar, gerade sind sie noch zur Trauung marschiert und wollten ganz verklärt sich die tollsten Bekenntnisse sagen. Und dann auf einmal ist Zoff da und dann wollen sie auseinander. Und dann sind die so giftig. Ich habe das mal erlebt, das ist wahnsinnig. Dann sagt, ja, haben Sie das zu Ihrer Frau gesagt? Ja, ja, natürlich, das ist so böse. Und so. Und dann die Frau, ja, und mein Mann erst und so. Da geht's los. Und wenn du versuchst, irgendetwas zu reden, also ihr seht es jetzt ein bisschen verzerrt, hat überhaupt gar keinen Wert. Aber wenn ein Mensch anfängt, sich zu bekehren, habe tolle Sache erlebt. Da war der Mann schon ausgezogen mit seiner Freundin. Wo plötzlich Jesus in die Mitte kam, ist heute ein Ehepaar, so verliebtes Ehepaar habt ihr gar nicht mehr gesehen. Da ist das Böse auf einmal weggegangen. Weil Jesus befreit von allen furchtbaren Bindungen des Bösen. Das ist ganz wichtig nochmal, dass diese Macht, die gegenwärtige arge Welt, die kann Jesus nur überwinden in seiner Vergebung. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig, weil er uns frei macht, weil er uns neu macht, unser Leben erneuern. Du musst immer auf Jesus blicken, der mein Leben herausholt aus den dunklen Klauen des Teufels und der Macht hat wieder alle listigen Anläufe des Teufels. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das war so schön in der Geschichte von der Versuchung. Kein Mensch hat die Versuchung des Teufels in seiner Kraft überwinden können. Bloß in der Versuchungsgeschichte heißt, da wich der Teufel von Jesus, eine Zeit lang. Bei Jesus kann er gar nichts mehr. Und wenn du dich zu Jesus hinflüchtest, bist du stark. Und deshalb bitte ich dich dein Leben lang, bind dich an die Gnade von Jesus. Und freu dich und erzähl das allen Menschen. Es ist auch so befreiend, dass man den Leuten sagen kann, ich bin kein guter Mensch, ich kenne mein böses Herz. Und interessanterweise, je länger du lebst, die alten Christen, die kennen noch viel mehr als die Jungbekehrten, wie die Macht des Bösen in ihrem Leben sich entfalten kann. Dass man bis ins Alter hinein sehr gefährdet. Hat ja so einen väterlichen Freund, den Dr. Fritz Laubach, Lehrer in der Freien Evangelischen Gemeinde, theologischer Lehrer in Eversbach, der betet immer, Herr, bewahre mich vor der Torheit des Alters. Alte Leute können furchtbar in Verfehlungen reintappen. Und im Alter. Alter schützt vor Torheit nicht. Und vor geistlicher Torheit. Und deshalb, Herr, bewahre du mich. Und du kannst dich bloß an Jesus hinhängen. Und wer sich an Jesus hinhängt, kann nicht verloren gehen. Und ist auch vom Teufel geschützt und bewahrt, weil er bei Jesus steht. Unter seinem Schutz und unter seinen Flügeln gedeckt. Und das ist das Wunderbare. Wir ehren Jesus, wenn wir sagen, Herr, mein Leben ist gar nicht so musterhaft. Das gibt es ja heute ganz arg unter Christen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es bei euch nicht so ist, dass die immer sagen, ich möchte den anderen vorleben, wie gut ich bin. Manchmal, wie das geht. Ich finde immer viel besser, wenn man der andere sagen, ich bin kein guter Mensch, aber ich habe den Heiland Jesus gefunden. Der hat mein Leben verändert. Denn es stimmt doch. Wir brauchen jeden Tag Sündenvergebung. Und ohne Jesus können wir nichts tun. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Und wir ehren ihn, wenn wir sagen, Herr Jesus, dafür bist du gestorben. Ich gebe dir jetzt Raum in meinem Leben. Und du hast da viel zu tun. Ich will auf deine Stimme hören, mich von dir führen und von dir treiben lassen. Das ist ganz gewaltig und wichtig. Das ist toll, dass der Paulus sagt, anders gibt es keine Rettung, außer durch Jesus. Und darum ist es so wichtig, dass es immer wieder unser Zeugnis ist. Du musst Jesus kennen. Du musst Jesus kennen. Mercedes sagt, bei mir, in meinem Leben war er da. Jetzt ist was ganz Interessantes. Wenn du mit anderen Menschen in der Schule oder im Beruf oder wo du bist, im Büro oder so, sagst, ich gehöre Jesus, da passiert etwas Komisches. Alle Leute wenden sich ab. Ist euch das mal aufgefallen? Da würde ich keiner loben dafür, außer ein Mitchrist. Alle antworten, sag, weg, wollen nichts mehr wissen. Wenn du sagst, ich arbeite bei der Feuerwehr noch mit im Ehrenamt, oder ich bin beim Roten Kreuz, oder ich spende Blut, sag, du bist ein guter Kerl. Wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus Christus, nie Lob. Woher das kommt? Weil alle Leute ein bisschen was wissen von Jesus, haben eine Ahnung, und haben Nein dazu gesagt. Ich brauche den nicht, ich mache das selber. Und darum stößt dein Bekenntnis immer die gleiche Wunde, darum genier dich nicht dran. Deshalb müssen wir es trotzdem sagen. Deshalb sagt er aber, ich geniere mich am Evangelium von Jesus nicht. Das ist eine Kraft von Gott, eine Kraft, die selig macht. Und Gott zur Ehre leben kann ich wirklich nur, dass er sagt, Jesus, du bist das Allgenügsame für mein Leben. Also wie ich so alt war wie ihr, die Jüngeren oder die fast noch so Jungen und so weiter. Ich habe in meinem Leben viele Ängste gehabt, wie das überhaupt mal geht. Ich habe schon mit 14 gebetet, dass ich mal die richtige Frau finde. Es ist so schwierig, sehen alle so nett aus. Und so, dass man nicht hintappt und das Gebet hat Gott erhört. Selbst so eine Entscheidung. Man muss bloß warten können. Und nicht das Beste versäumen, das Gott für einen bereit hat. Oder in allen Entscheidungen deines Lebens, dass du sagst, Jesus, ich will mich von dir führen und treiben lassen. Berufsentscheidung. Was? Warten muss man können. Aber ganz wichtig ist, dass ich weiß, Gott zur Ehre leben heißt, ihm Raum geben, denn Rettung gibt es ohne Jesus nicht. Es gibt keine Religion der Welt, die uns aus den Klauen des Teufels befreien kann. Nichts. Es gibt keine Vergebung von Schuld in irgendeiner anderen Religion. Alles, was es ist, kann nur Jesus geben. Und darum ist so wichtig, ja, sagen doch die viele moralische Christen, sagen, man muss bloß wollen, dann kann man. Stimmt doch gar nicht. Da kannst du junge Leute bis zum Selbstmord treiben. Weißt du das? Das kannst du nicht. Weil die Versuchungen an dir zerren, das ist so schlimm. Junge Leute mit ihrem Temperament, deshalb flüchtig zu Jesus. Er rettet vollständig und ganz. Und das ist toll. Er befreit und heilt. Jetzt machen wir weiter bei Vers 10, 11. Da sagt der Paulus, jetzt lese ich selber, von dem Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art. Das ist nicht wie alte Religionen. Das sagen alte Religionen, ich selber ging in ein humanistisches Gymnasium. Wisst ihr, was Humanismus ist? Wo man sagt, der Mensch ist gut, er muss was wollen, dann kann er. Das alte Griechentum, der Mensch kann, braucht gar keinen Gott dafür, er braucht auch keinen Heiland und keinen Erlöser. Das sind die altsprachlichen Gymnasien, ein humanistisches Gymnasium. Man sagt, die Menschlichkeit heißt Humanismus. Die Menschlichkeit kannst du leben. Die haben dann immer ein bisschen gelächert über unseren Schülerbibelkreis und so. Das ist klar, diese Herren Lehrer dann, weil die so überzeugt waren, dass sie gute Menschen sind, nicht ganz vollkommen, so ein paar Macken haben sie vielleicht auch, haben sie gesagt, aber einen Retter brauchen sie nicht. Der Paulus sagt, ich tue euch kund das Evangelium. Das ist nicht humanistisch. Das mit dem Humanistischen müsst ihr immer sehen. Ich bin auch nicht ganz glücklich, dass man heute so viel von den Werten spricht. Bei den Werten und den Führungskräften und so. Das ist ja dann nicht tüchtig verhagelt bei ihrer Konferenz. Da haben sie den Gutenberg sprechen lassen. Zwei Tage vorher ist es rausgekommen, dass der mit seinem Plagiat gar nicht so die Werte gelebt hat und so. Das passiert gern. Ich bin auch nicht so arg dafür, dass wir immer so Halbchristen dazu nehmen. Bei Pro Christ war natürlich einer, der im Ehrenkomitee drin saß, unser Bundespräsident Wulff und so. Das ist dann auch wieder blöd, dann tut man schnell den Namen rausstreichen. Aber wir sollten das Evangelium dort, wir brauchen keine große Persönlichkeiten, sondern wir dürfen Menschen das sagen, wir sind nicht besser, wir brauchen auch nicht die großen Leute von der Welt, sondern wir haben einen Heiland, der verlorene Menschen rettet. Und die ganzen Exemplare, die das Neue Testament hat, denke mal, das sind Leute, nicht bloß wie du und ich, sondern tief gefallene Leute. Zöllner, Prostituierte, was alles da dabei war. Und Jesus hat sie gerettet. Ganz toll. Die Kraft von Jesus durch das Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Das hat eine ungeheure Kraft. Das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Rein von, und das ist die Kraft, die wir brauchen, wenn wir Gott zur Ehre leben wollen. Dass wir sagen können, nein, mir bedauert es, ist schon überhaupt interessant, dass keine einzige Sünde deines Lebens dir Befriedigung bringt. Keine. Wenn ich durchgehe, vielleicht meint man das eine kurze Zeit noch als junger Mensch, wenn ich das Geld doch mitlaufen lasse und wenn ich dort eine Notlüge mache, komme ich aus der kniffligen Situation. Es wird dir dein Gewissen so lange beschäftigen, bis Jesus dir Frieden bringt. Ist noch nie ein Mensch durch Sünde glücklich geworden, weil der Teufel immer der Oberbetrüger ist. Der zahlt mit Falschgeld und gibt nie das, was er verspricht. Ach, immer erschütternd, dass der Judas, hätte er doch mit den 30 Silberlingen was Schönes gemacht, dann hat er sich erhängt. Ist doch blöd. Und die Geschichte kannst du durchverfolgen, durch die ganze Welt, auch heute mit viel X, viel Beispiel. Dass nie der Teufel Befriedigung sind, sondern Jesus gibt einzige Erfüllungen, die gibt er, weil er rettet durchs Evangelium, weil er der Heiland ist, der rettet. Und ich habe euch nicht ein menschliches Evangelium gepredigt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen und nicht gelernt. Das Evangelium kann man nämlich gar nicht lernen, auch mit seinem ganzen Krips da oben nicht. Deshalb kannst du oft nächtelang diskutieren mit ungläubigen Freunden. Durch den Kopf kommst du nie zum Glauben. Das weißt du. Leider nicht. Du hast recht, wenn du deinen Kopf benutzt, aber du kommst nie zum Glauben. Es hat noch nie einen gegeben, der durch seine Denkkraft Jesus fassen kann. Wird er nie seine Zweifel überwinden. Das ist komisch, weil das Denken blockiert ist zum unsichtbaren Gott. Es geht nicht. Und Jesus erst recht nicht. Mit seinem Denken kann man die sichtbaren Dinge erfassen. Ich habe es nicht gelernt, sondern durch eine Offenbarung von Jesus Christus. Durch eine Offenbarung. Und was war es denn? Da kommt nochmal im Vers 16, dass Gott seinen Sohn offenbarte in mir. Und das ist das Wunderbare, das geschieht bei uns durch das Werk des Heiligen Geistes. Das ist eine ganz tolle Sache, dass er uns ein Licht aufsteckt und plötzlich kann man sagen, ich darf Jesus als meinen Heiland annehmen. Was ist da bei dir passiert? Du sagst, plötzlich, mir ist klar geworden, Jesus ist der Heiland der Welt. Der andere war in der gleichen Evangelisation drin wie du und er hat es nicht erkannt. Da habe ich mit einem alten Mann gesprochen, war im Seniorenkreis auf der Alp in der Nähe von Ulm und sagt, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Sagt er, ach, gar nicht so lange her, ich war im Gesangsverein und so weiter, war ein leidenschaftlicher Sänger. Da hat uns einer eingeladen zur Evangelisation mit Friedhold Vogel, der lebt nicht mehr, aber war weit verbreitet Evangelist der Methodisten. Aber von seinen Worten habe ich gar nichts verstanden. Ja, was dann? Er sagt, weil die so gern gesungen haben. Da waren die Sänger. Und wie die gesungen haben. Und das fiel rein. Und am nächsten Abend, dann hat es gefunkt auf einmal. Da hat der Geist Gottes Licht aufgesteckt. Gell? Das kann man ja verfolgen. Fragt immer einander, wie bist du zum Glauben gekommen? Jeder hat eine andere Story. Aber es ist immer dadurch gegangen, dass plötzlich einem klar wurde, Jesus ist der Heiland. Immer durchs Wort. Wahrscheinlich irgendwo ein Wort hat uns getroffen. Haben wir oder durch das Zeugnis der Eltern oder in der Gemeinde oder wo es erlebt hat. Und da ist das Evangelium uns klar geworden. Das Evangelium ist, du kannst es selber nicht machen. Ich kriege das nicht auf die Reihe, aber Jesus muss mich erretten. War ja toll, mir in Württemberg vorher hat der Bruder Margin gesagt, Hofacker, kennt ihr Ludwig Hofacker? Müssen wir mal lesen, Biografie war ja, ich glaube nur 100 Predigten im Leben gehalten, so krank war der. Mit 30 gestorben. In Stuttgart sind die Leute gelaufen. Der hat nichts weiteres gesagt als dieses, was ich jetzt sage. Ganz schlicht und treffend. Er sagt, ich bin nicht besser als die, wo man die Galge hängt. Ich werde nur durch die Gnade von Jesus gerettet. Das ist nicht, dass ich bürgerlicher bin oder anständig oder sonst was, sondern jeder braucht diese Gnade von Jesus. Und das ist so toll. Und das genügt auch in deinem Christenleben, in all deinem Scheitern und in all deinen Niederlagen. Und du kannst ein siegreiches Leben zur Ehre Gottes nur leben, wenn du der Gnade Raum lässt. Und das beschreibt der Paulus noch. Wie lange haben wir Zeit? Halb oder dreiviertel? Halb? So, na, aber die wollen ja nur beim Singen. Komm mal ein bisschen weiter mal.
Ja, ja.
Gut. Wenn er einschlaft, dann merke ich es gerne. Ich sehe, gucke immer rum. Das so, wir brauchen die ganzen Details jetzt gar nicht lesen. Vers 16 im zweiten Kapitel. Der Mensch wird nicht gerecht, nicht gut, nicht vollkommen durch die Werke des Gesetzes. Und mit Gesetz meint er mit allem, was wir tun, mit allen Verordnungen, Werten und Verpflichtungen. Wir können uns das neue Leben nicht durch unsere Anstrengungen kaufen. Jetzt fragt er natürlich gleich, wie machen dann die anderen Leute das? Das kennen wir als Christen ganz genauso. Bei Christen ist es ganz schnell, dass unser Glaube in eine Heuchelei reinflüchtet, dass man nach außen so tut. Kinder merken das ja ganz schnell an ihre Eltern. Wie die heucheln, wo die Frömmigkeit nach außen gelebt wird, aber unter der Decke ist der Jähzorn da, die Ungerechtigkeit der Eltern, sogar manches Böse, was man nach außen gar nicht leben darf. Das ist ja so gefährlich. Der Mensch wird nicht nur das Tun der äußeren Ordnung neu, das bleibt äußerlich, fleischlich, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus Christus. Jetzt müsst ihr wieder aufpassen. Heute ist es so üblich bei den Christen, dass sie immer sagen, ja, durch den Glauben. Da bin ich immer einer, der gleich schreibt, Obacht. Weil ich das natürlich oft gehört habe von Leuten, die so halbe Christen waren, so äußerliche Christen, formelle, die Jesus nicht gelebt haben und vor allem Jesus nie als ihren Herrn angenommen haben. Ja, man braucht den Glauben. Denn Glauben, da kannst du alles einsetzen. Du kannst an der Buddha auf einmal glauben. Oder dann sagst du, ich glaube an Gott. Das ist überhaupt das Allergefährlichste. Das wisst ihr Junge gar nicht mehr, dass die Nazi, die großen Nazi unter Adolf Hitler, die haben ja vom Evangelium von Jesus natürlich nichts wissen wollen. Wisst ihr, wie die sich bezeichnet haben? Die sind alle aus der Kirche ausgerechnet. Die haben sich als gottgläubig bezeichnet. Deshalb müssen wir mit dem Wort, ich glaube an Gott, ganz arg aufpassen. Da war der Pfarrer Gerke, der hat die Nazi-Größen, die gehängt wurden in Nürnberg, betreut so ein interessantes Buch, da sind ein paar zum Glauben gekommen. Einer hat sogar in dem Gottesdienst nur Harmonium gespielt. Ganz toll, der hat Abendmahl gefeiert, zum Glauben an Jesus durchgestoßen. Aber andere haben es abgelehnt. Und da war der größte Chefideologe des Dritten Reiches, der Alfred Rosenberg, der die ganzen Programme zur Judenvernichtung philosophisch erarbeitet hat, schuld dran war. Der hat gesagt, ich will nichts von dem Christentum, es wurde hinrichten und zum Pfarrer Gerke. Aber dass sie es wissen, ich glaube auch an Gott. Und deshalb müssen wir ganz klar sagen, wir glauben nicht an einen Feld-, Wald- und Wiesengott, an einen Buddha oder sonst was, sondern wir glauben an den Vater Jesu Christi, der sich geoffenbart hat, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Müssen wir ganz an den lebendigen Gott. Und deshalb sagen wir lieber gleich an Jesus. Denn wenn wir Jesus an, da hat sich ja Gott offenbart in Jesus, dann weiß jeder, was wir meinen. Der für meine Sünde stirbt, der Jesus, der so klar gesagt hat, dass man anders nicht zum Vater kommen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir den Namen Jesus auch aussprechen. Denn dann scheidet sich schon ganz viel. Und deshalb ist so wichtig, dass alle Leute, hat durch den Glauben, da meinen die Leute so wie ein Placebo, man muss ja irgendwas glauben. Hört auf, oft bei euren Kollegen, so, man muss irgendwas glauben. Nein, nicht irgendwas. Wie heißt Daumen drücken und so. Man muss drücken wir die Daumen, dann kommt im Fernsehen so ein bisschen Kommentator für Fußballmannschaft, drücken wir den Daumen. Nein, der Glaube empfängt die Gaben von Jesus. Der Glaube ist die Röhre, der Glaube macht uns nicht selig, sondern durch den Glauben empfangen wir Christus. Durch das Vertrauen nehmen wir ihn auf und es ist weiter nichts nötig, als diese Beziehung des Vertrauens zu haben. Das ist klar. Ein Kind kann die Mutterliebe nur empfangen, wenn es ja auch auf die Mutter zugeht. Der Glauben ist nur die Röhre, denkt immer dran. Der Glaube macht uns nicht selig, sondern durch den Glauben empfangen wir die Versöhnung, die Jesus gewährt. Jesus macht uns selig und durch den Glauben nehmen wir es in unser Leben rein. Das ist ganz super. Und sagt er, wir sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus. Was heißt? Durch die Lebensgemeinschaft. Das ist so wichtig, dass Jesus in meinem Leben die Mitte ist. Darum muss ich ringen. Herr, lass nicht mein Ich in der Mitte, im Mittelpunkt stehen, sondern du. Und das findet der Paulus im Vers 20, die tollste Formulierung. Jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wahnsinnig. Jetzt lebt nicht mehr, er lebt doch noch. Nein, ich habe mal an die Stelle meines Ichs steht Jesus. Wo mein Willen ist, meine Wünsche, da steht Jesus. Mensch, so sollte man wachsen, dass in unserem Leben wirklich in der Mitte, in allem, Jesus steht. Lesen wir den Vers. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hat dargegeben. Ganz toller Satz, den muss man auswendig können. Ich lebe jetzt Gott zur Ehre, weil Jesus der Inhalt, die Mitte meines Lebens geworden ist. Das ist ja ganz arg schön, dass der Paulus eine Formulierung gebraucht, die gibt es sonst in unserer Sprache überhaupt nicht. Beides gibt es für die normalen, gottlosen Menschen nicht. Dass ein anderer in ihm lebt, doch, Christus lebt in mir. Diese innige Verbindung, oder er gebraucht sonst das Wort, in Christus sein. Das kommt bei jedem, auf jeder Seite der Paulusbriefe im Statistisch etwa zweimal vor. In Christus sein. Ich bin hocherfreut in dem Herrn. Ich bin durch Jesus, der so in mir drin ist, an der wichtigsten Stelle, da wo mein Herz ist, wo mein Herz schlägt, da ist Jesus. Und da wollen wir wachsen, lasst uns wachsen auf den, hinter das Haupt ist, auf Christus. Dass immer mehr Christus unsere Mitte ist. Und da kannst du auch Gott zur Ehre leben. Und auf einmal wirst du merken, dass die anderen Dinge gar keine Rolle mehr spielen. Man kann sie ja selber sehr schlecht beobachten. Deshalb ist es schön, wir leben in einer Gemeinschaft, wo die anderen halt sagen können, das gefällt mir an dir nicht, oder da musst du aufpassen, das ist nicht recht, was du tust. Mir haben manche auch so unangenehme Sachen gesagt, besonders wenn es um unsere Zunge geht. Sagt, wenn du Jesus gibst, kannst du nicht so reden. Aber die Heilung kommt dadurch, dass Jesus in mir lebt und ich ihn aufnehme. Er die Mitte ist, mein Leben wurzelt in ihm. Ich habe mich immer gewundert, bei unserem Jugendbibelkreis, das war überhaupt das Schönste, ein sehr flotten Bibelkreis, wo man auch die Leute abholt bei ihren Fragen, aber gleich bei dem Wort Gottes reingeht, so wie wir es jetzt auch tun, mit Beispielen und so weiter. Und dann, die waren nach einem halben Jahr nicht mehr wiederzuerkennen. Wie die zum ersten Mal kamen, da habe ich so einen ganz obszönen Sprachgebrauch gehabt. Ohne dass man was sagen muss, hat Christus in ihnen so Kraft ausgeübt, dass es sich verwandelt hat. Das ist ganz klar, weil das Wort Gottes, so sagt ja auch der Paulus, uns erzieht und umbildet. Viel besser als unser Willen das tun kann. Der Geist Gottes macht es. Er formt neue Menschen. Und deshalb ist es so schön, je mehr Christus, wir auf Christus leben. Und zwar, das wird ja bei der Bibellese morgens geschehen. Bevor du in deine Arbeit startest, seitdem ich nicht mehr im aktiven Dienst drin bin, lese ich nicht mal mehr Tageszeitung. Weil immer bei mir das Problem, dass ich immer morgens, ich bin so politisch interessiert, so Tageszeitung lese. Und da ist meine stille Zeit immer so kurz gekommen. Es ist ganz wichtig, dass man zuerst die Christusbegegnung am Anfang des Tages hat. Man hat ja so viel Google-Nachrichten und was bei mir überall. So wichtig, dass ich Christus begegne und Christus mit mir in den Tag hinein. Jesus geht mit mir in den Tag her. Und da kann ich sagen, Herr, ich brauche dich. Ohne dich rede ich Quatsch. Ohne dich versündige ich mich. Ohne dich bin ich ehrgeizig, ich-süchtig. Ohne dich bin ich lieblos. Lass doch mal ihn wirken. Herr, ich will dir gehören. Und das sind unsere Lieder eine ganz wunderbare Hilfe. Die Lieder, dass ich immer mehr Christus Raum gebe in meinem Leben. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Und vielleicht hat er dann mal einen Menschen begegnet, wo er sagt, oh, das war wunderbar. dieser Mensch, der hat etwas gehabt von dem Frieden. Da ist jetzt eine Ägypterin vorgeschlagen zum Friedensnobelpreis, die Maggie Gobran. Die hat so Kinderdörfer aufgebaut. Die erzählt, war viel in unserem Hause, eine Tante war gestorben. Und ihre als junge Frau plötzlich aufgefallen hat, die Tante hat so viel Gutes getan in den Armen in Kairo. Wer macht es weiter? Und dann hat sie gesagt, das wäre doch was für mich. Und hat sie einen Schmuck abgelegt und ihr Ehemann ist Professor an der Universität, sagt, oh, wie die Goldschmuck geliebt hat. Reiche Leute. Der Bruder ist einer der größten Architekten in Ägypten. Mit Chauffeur und dicke Mercedes und so. Fuhr nur noch eine Rostlaube und hat die Kinder auf ihren Schoß gesetzt und sagt, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich die Kinder voller Krätze berühren konnte. Und er hat bloß an Jesus gedacht und war mein Ekel weg. Toll, so Koptin. Aber eine Jesusgläubige Koptin. Und wenn man das so denkt, wie das immer Menschen ist, und da kannst du es von außen viel besser sehen. Das ist eine ganz demütige, bescheidene Frau. Die würde nicht sagen, da, ich habe da einen Sieg oder sowas erlebt. Aber das ist immer wieder von außen, Mensch, da ist eine Kraft in denen da. Dass Menschen das auf einmal können. Was habe ich erlebt bei Leuten, die nicht am Geld geklebt haben, sondern geschenkt haben. Andere Reichsgotteswerke geschenkt, die frei waren. Da hat Jesus eine Bindung gelöst und oft hört man dann von der anderen, der war früher wahnsinnig geizig und hat alles in die Finger gehabt, aber durch die Bekehrung. Ich kannte den jungen Studenten, hat sich Mutters Leben genommen, der Vater war ein Obergeizkragen Kaufmann, der hat gesagt, mich hat noch nie einer geliebt, wie er Student war. Wir haben ihn kennengelernt. Und dann ist er am offenen Abend Stuttgart zum Glauben gekommen und war fortan, also so ein gütiger, liebenswerter Mensch. Ihr habt doch im letzten Jahr noch unseren Willi Ehret beerdigen müssen, der in Afghanistan ermordet wurde, ging ja durch Fernsehen und überall durch. Wie ich den Willi Ehret kennengelernt habe als Student, der war depressiv, er hat Angst gehabt, wie das gut geht. Über einer großen Schuld seines Lebens. Und dann hat er Jesus angenommen. Der war ein herzlicher, fröhlicher Mensch. Der hat 30 Jahre in Afrika gedient und nichts. Und die Frau hat gesagt, wir machen bei der Beerdigung mit 59 Jahren schon gestorben. Ein Dankfest für Jesus. Keine Trauer. Nicht mal Trauerkleidung. Also keine Trauerkleidung im Grab. Wie Jesus was verändern kann, verstehst du das? Dass man plötzlich Neues lebt zur Ehre Gottes. Und das war mir so wichtig, dass wir nicht dieses Leben machen wie so viele, die so zugeknöpft sind und so steif nach außen. Ich bin ein guter Christ und ein guter Christ tut das nicht. Ich kenne das. Ist alles bloß Staffage. Ist alles nicht echt. Nicht gelebte Freude. Sondern das überbordende Leben der Freude mit Jesus. Wie hat es in meinem Alten gesagt, ihr sollt außen eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Das ist Jesus-Freude. Wisst ihr, wie die Mastkälber rumhüpfen? Nicht so gesiedelt. Aber Freude ist ja nichts Böses dabei. Dass man das weiß, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich dargeben. Jetzt habe ich so viel theoretisch gesagt, deshalb noch ein paar kurze Geschichten. Ganz wichtig zu diesem Thema. Der John Wesley ist nach Amerika gegangen, war schon in seinem Studium ein Christ, der jede Minute seines Lebens verplant hat mit dem Terminkalender. Daher hat er den Namen Methodischer gehabt als Student. Die machen alles mit Methode. Keine unnütze Minute, alles geplant im Leben für Jesus. Und dann war es klar, ich gehe zu den Indianern nach Amerika und möchte Herrn Jesus dienen. Was ist passiert? Eine Frauengeschichte. Es war gar nichts Böses. Irgendwie hat er um eine Frau geworben oder ich weiß auch nicht, man kriegt es nicht richtig raus. Jedenfalls die Missionsleitung hat ihn nach Hause geschickt. Jetzt lag der Methodist auf der Nase mit seinem ganzen perfekten Leben, das er für Jesus ja im guten Wollen machen wollte. Und er lief in London rum und wusste nicht, was er machen soll. Wie geht mein Leben weiter? Die christliche Karriere war am Ende. Und dann ist er zur Herrnhuter Versammlung gegangen. Da war ein Peter Böhl, muss man die Geschichte nachleben, schon wissen. Das ist ganz toll. Und er hat Vorrede Luthers zum Römerbrief gelesen. An für sich, wenn einer was vorliest in der Versammlung, was er nicht selber freihändig sagt, kommt ja nicht arg im Herzen an. Aber Gott hat es gewollt. Und da war das, dass der Glaube an Jesus ein mächtiges, schaffendes, wirkendes Ding ist. Und es sei unmöglich, dass dieser Glaube nicht tätig wird, sondern der ist, weil er mit Jesus verbunden ist, unheimlich tätig und aktiv. Und dann ist bei dem der Groschen gefallen gewesen, beim Wisley. Er ist dann nachgereist mit dem Zinsendorf, wollte es nochmal in Herrnhut sehen. Ist es wirklich so? Aus Freude, aus Liebe zu Jesus tut man es, nicht mehr aus Zwang. Aus Liebe zu Jesus, aus der Freude um Jesu willen. Und es war der Durchbruch bei Wesley. Jesus hat er schon vorher gekannt, aber da hat er erst gemerkt, dass der Glaube aktiv macht. Das steht dann alles noch im Galaterbrief drin. Der Glaube macht aktiv und tätig. Und auf einmal noch was Schönes. Das macht riesen Spaß, tätig sein für Jesus. Wenn du auf einmal merkst, jede Gabe, die ich gebe da fürs Reich Gottes, ist doch schön. Kann ja irgendwo was helfen, macht doch Spaß. Mensch, was haben wir für die Maggie Gobran und so Kinderwerke da baut für die Ägypten, was ist alles schön. Das war das Schöne, als man da Bibel nach Russland bringen durfte, bei Licht im Osten und so. Da hat es ein paar Opfer gegeben, dann mit so. Aber trotzdem, ich wurde auch mal gefangen genommen in Rumänien und so. Ist nicht schlimm. Aber dass ich was tun darf mit meinem Leben. Das Schlimmste wäre, wenn ich auf dem Sofa liegen müsste und mich nicht regen könnte. Und was tun? Wir haben immer beim Einsatz, wenn wir evangelistische Einsätze auf die Königstraße sind, habe ich immer gesagt, hoffentlich regnet es, wir haben so ein neues Klavier dabei. Das durfte nicht in der Regen. Wenn es regnet, dann müssen wir nicht raus. Ich habe nämlich schon Bammel davor gehabt. Aber immer, wenn wir zurückkamen, waren wir erfüllt. So geht das bei jedem Besuch, den du machst. Denkst du immer, jetzt mache ich nichts und so. Aber dass man für Jesus tätig sein kann, weil Jesus, und er treibt uns, er erfüllt uns, er beschenkt uns. Jeder Dienst für Jesus ist Freude, wenn es von innen rauskommt. Ja, nichts Erzwungenes. Ja, nichts Gefordertes. Noch eine Geschichte. Ein Junge wuchs in einem Waisenhaus auf. England. Die Mutter, Vater kannte er nicht, Mutter wollte ihn nicht haben, der hat ihr liederliches Leben weitergeführt. Und in dem Waisenhaus wurden die, wie es früher Mode war, tüchtig gepritscht und geschlagen. Und dann hat die Klasse beschlossen, ein Lehrer, das ist am schlimmsten, dem rächen wir uns. Und dann haben sie so zugeschlagen, dass sie gemeint haben, das sei tot. Er hat nachher überlebt, er war nur schwer verletzt, aber sie sind alle getürmt über die Mauer. Und dieser junge Mann, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, ist nach Amerika gegangen und hat gesagt, ich will mich durchschlagen. Und er hat gesagt, die Welt ist so. Keine Liebe, hartherzig. Dann ist er vom Mississippi-Dampfer gefahren und am Ende hat er gewartet in New Orleans, dass der Captain ihn bezahlt. Dann hat er gesagt, du kriegst einen Fußtritt, du kriegst gar nichts, hau ab. Dann hat er gesagt, ach so läuft es. Jetzt weiß ich, wie man der Welt lebt. Und wie er da sitzt am Hafen von New Orleans, steht vor ihm plötzlich, er sieht plötzlich sauber putzte Schuhe, da guckt er ein bisschen höher, saubere Hosen, da stand ein feiner Mann mit einem Spazierstöckchen da, sagt, was tust du hier? Und er sagt, ich sitze hier so da und gucke. Sagt er, komm mit, ich nehme dich in mein Haus. War ein kinderloses Ehepaar in New Orleans, Kaufleute. Und der Mann hat gesagt, du darfst hier bleiben. Und wie er auf Geschäftsreisen war, starb die Ehefrau. Und der junge Mann hat es so toll gemacht, dieser Frau noch geholfen und so weiter, dass der Mann ihn adoptiert hat. Und es war so ein Ereignis für diesen missratenen jungen Mann, dass er gesagt hat, jetzt trage ich den Namen, den hat er dann zeitlebens getragen, Stanley. Das war der große Menschenfreund, Stanley Will und all die in Afrika, riesen Wohltäter der Menschheit, der Livingston gesucht hat in Afrika, Reporter der Zeit, ein ganz großer Wohltäter, weil er adoptiert wurde und gesagt, nicht mehr ich muss, sondern ich darf das neue Leben leben, nicht ich muss, das alte hat mir gar nicht mehr gefallen dort mit seiner kriminellen Sache, sondern ich darf die Würde nehmen und genauso ist im Christenleben. Du wirst adoptiert durch Jesus, dass du ein Kind Gottes wirst. Und du musst gar nicht mehr in die Sünde. Du musst gar nicht mehr das Böse. Was will denn dich noch locken? Wenn die Menschen sich mal klar werden würden, wenn ich ein Ehebruch mache, ich meine Ehe nach 48 Jahren gefährdet was? Was soll das schön sein? Was soll ich durch eine Lüge, Notlüge denn erreichen? Wo doch Gott mir sowieso aus jeder Patsche hilft. Lebt doch als ein Königskind in der Freude. Deshalb ist das fröhliche Christenleben der Schlüssel zu allem zur Ehre Gottes. Und bitte nicht diese verzwungene Gesetzlichkeit, die leider in ganz vielen christlichen Gemeinden herrscht. Dass die Milch im Kühlschrank noch sauer wird. So verquält ist das manchmal. Wie ich in meine erste Gemeinde im Schwarzwald kam, habe ich dem Kirchendiener gesagt, ah, das ist aber schön, wie sie alle machen. Ich muss alles allein machen. Dann habe ich gesagt, lass es, ist doch besser. Und dann kamen die Sänger vom Kirchenchor und sagten, wir müssen es immer sagen, jetzt machen wir keinen Kirchenchor mehr. Jetzt machen wir bloß nur, wer Spaß hat. Und wisst ihr, was war? Auf einmal hat der Chor die Leute nicht mehr fassen können. Weil es nicht mehr Pflicht war, sondern es Freude. Und das ist bei Jesus so, wenn es von innen her kommt, ich darf mich einbringen. Und man macht mit und ich will bloß sagen, es war heute unser Thema, wie leben wir zur Ehre Gottes, indem uns Jesus genügt. Und nicht meine immer noch, man müsste mit Verordnungen und neue Auflagen das ergänzen. Es ist ja interessant, dass die Gemeinden, die Jesus in die Mitte gestellt haben, zum Beispiel der Herrnhut, der Zinzendorf, hat ja niemand so Jesus in den Mittelpunkt des ganzen Gemeindelebens wie die Herrnhuter. Ganz toll. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, wenn dein Blut nicht für die Sünder hätte. Das war so ein Lied von dem Christian Gregor. Und vielen Liedern. Die haben der meiste getan. Für die tschechische Flüchtlinge und was die alles getan haben. Missionsmäßig. Die haben ihre Boden ausgerissen. Die sind alle gestorben, schon in der ersten Generation. Und aus Freude und Dankbarkeit, da war Fröhlichkeit. Die haben der ganze Kirchsaal weiß gestrichen. Und ihr wisst ja, bis heute bei den Herrnhutern sind sogar die Särge weiß. Immer. Aus Freude, es geht zum Herrn. Doch toll. Wenn wir alles von der Freude her begreifen, und das ist auch für euch als junge Leute wichtig, und die paar Ältere sind ja noch jünger als ihr, im Herzen jedenfalls, so geht es mir auch noch, aber dass wir das mitnehmen, wie ich Gott zur Ehre lebe, und dass ich weiß, es genügt, und das, was er für mich getan hat, das bleibt bis zu meiner Todesstunde. Meine Rettung, die Gnade trägt dich, und darüber hinaus gibt es gar nichts mehr, als dass ich danken kann für diese große Gnade.